herzlich willkommen zum Podcast Chancengleich. In dem Format des Vereins All Inclusive Rostock spricht Moderator Christian Schenk mit interessanten Menschen über die Themen Inklusion und Gleichstellung. Die Gäste des Podcasts leben entweder mit körperlichen Einschränkungen, leiden an psychischen Erkrankungen oder sie sind eben als Experten in diesen Bereichen tätig. Die Gespräche sollen für das Thema Inklusion sensibilisieren und zum gesellschaftlichen Miteinander inspirieren und motivieren. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Chancengleich.
Ich freue mich natürlich, endlich mal in Wuppertal auch jemanden sprechen zu dürfen. Gina Ruhl ist heute mein Gast. Wir sitzen in Warnemünde am Strand in Wuppertal. Wie ist im Moment da die Situation?
Schön eigentlich. Eigentlich ist es hier immer regnerisch, aber es ist schön.
Ich habe Sie immer nur in positiver Stimmung erlebt. Ich habe viel gelesen über Sie. Ich sehe Sie jetzt, eine bildschöne Frau. War das schon immer so gewesen?
Also ich war schon immer sehr positiv, aber ich glaube nicht so extrem wie jetzt. Also der Unfall hat das Ganze nochmal gefestigt. Also ich habe jetzt eine ganz, ganz andere Einstellung, ja.
Muss man ja für einige sagen, die Sie noch nicht kennen, dass Sie mit 19 Jahren so einen schweren Motorradunfall hatten und dabei eine schwerste Verletzung, wie man sich vorstellen kann. Sie haben einen Teil Ihres Armes verloren, sind dadurch aber aus meiner Sicht heraus nicht interessanter geworden, aber sind eine Persönlichkeit geworden. Ist das so, dass Ihnen dieser Schicksalsschlag eigentlich dazu verholfen hat, anders zu sein, oder sind Sie schon so, wie Sie jetzt sind, immer gewesen?
Also ich würde nicht sagen, dass ich vor dem Unfall ein anderer Mensch war. Ich glaube schon, dass das immer in mir gesteckt hat, und aber der Unfall das einfach nochmal rausgeholt hat und mir gezeigt hat nochmal, worauf es wirklich ankommt. Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall anders bin als vor dem Unfall, aber nicht, dass diese Eigenschaften nicht schon vorher irgendwo verankert waren. Also weil, wenn ich jetzt zurückblicke in meine Kindheit und alles, ich war schon immer sehr selbstständig und habe nicht aufgegeben, so in vielen Hinsichten. Und ich glaube, jetzt ist das einfach nur noch ein bisschen extremer alles.
Ist das nicht eigentlich verrückt, dass man erst etwas sehr Schwarzes erleben muss, um wirklich über den Sinn des Lebens nachzudenken? Fühlen Sie sich reifer jetzt über diese Situation hinweggewachsen? Oder glauben Sie, dass Ihr Lebensfluss gleich geblieben ist?
Also ich fühle mich definitiv reifer, weil ich bin auch der Meinung, dass solche Situationen, solche Ereignisse einen automatisch reifer werden lassen. Also du hast ja gar keine andere Wahl eigentlich, als zu reifen. Und ich finde es halt, also es ist halt oft im Leben so, dass man sagt, warum muss erst was passieren, damit man über gewisse Dinge vielleicht eine andere Sicht bekommt oder dass man die Dinge anders wahrnimmt. Was natürlich andererseits schade ist, dass vielleicht erstmal was passieren muss, aber am Ende des Tages, ich sehe das nicht als negativ. Also klar, es ist schlimm, was da passiert ist, aber mir geht es jetzt gut damit. Ich bin sehr dankbar, ich kann anderen was damit geben. Und ich sehe es halt so, dass es nicht umsonst passiert ist. Das sollte halt einfach alles so sein. Also ich hinterfrage nichts in meinem Leben. Ich denke, alles, was passiert, passiert aus einem bestimmten Grund.
Ganz bestimmt ist doch aber auch so, dass durch diese Situation Sie neue Menschen kennengelernt haben, die Sie vielleicht andersweitig gar nicht kennengelernt haben. Ist das eine Hilfe? Ist das ein Geschenk? Oder ist es eigentlich auch eine ganz schöne Belastung, weil Sie, ich sag mal ja, und damit Sie auch Geld verdienen?
Nee, also ich finde, das ist eine Bereicherung. Auch die ganzen Menschen, die ich jetzt kennenlernen darf. Also ich bin ein unfassbar kommunikativer Mensch und ich liebe es, mich mit anderen auszutauschen. Und ich finde das schön, dass ich jetzt so viele verschiedene Menschen, verschiedene Geschichten kennenlerne. Und ich finde es auch nicht schlimm, immer wieder darüber zu reden. Also es ist so, dass Leute sagen, ja, nervt dich das nicht bei deinen Vorträgen? Ich denke mir so, nee, für mich ist das schön. Für mich ist das eine Art der Verarbeitung. Und ich weiß ja, was ich damit erreichen kann. Und deswegen ist es für mich vollkommen in Ordnung. Also ich denke an keinen Moment, oh, das ist jetzt irgendwie blöd und ich kann gar nicht ich selbst sein oder ich kann gar nicht mein 24-Sein ausleben, weil ich muss ja irgendwie erwachsen sein. Also das habe ich gar nicht. Ich bin fein, so wie es ist.
Sind Ihre frühere Freunde und Freundinnen denn vielleicht so ein bisschen in der Distanz, dass Sie so schnell wachsen gegenüber denen, die eben, sag mal, einen eher alltäglichen Weg gehen?
Also ich muss sagen, es gibt ein paar, mit denen man jetzt nicht mehr in Kontakt steht, um ehrlich zu sein. was aber auch in Ordnung ist, weil man entwickelt sich weiter, man entwickelt sich auch mal in unterschiedliche Richtungen, hat andere Interessen und das ist auch okay. Das wäre vielleicht auch ohne den Unfall passiert. Vielleicht hat es das einfach ein bisschen beschleunigt, aber im Großen und Ganzen, so die Freunde, die ich vorher hatte, die wirklich da schon eng waren, die sind auch jetzt immer noch eng und das hat mir der Unfall gezeigt, wer wirklich für mich da ist und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr gut aufgebaut und bin da sehr dankbar, dass meine Freunde so sind, wie sie sind, weil die supporten mich halt in allem, was ich mache, also die finden mega toll, was ich mache.
Sie sind ja noch relativ jung, aber ich kann mir vorstellen, Sie sind eine richtige Beraterin für viele, viele Menschen geworden, diesem Druck standzuhalten. Gibt es da ein großes Team hinter Ihnen, die Ihnen auch professionell helfen, die vielleicht eben viel über die Thematik Medizin oder Medizintechnik oder, ich sage mal, psychologische Fragen zur Seite stehen?
Ich mache das tatsächlich alles alleine. Also ich schreibe mit den Leuten auf Instagram und ich gucke, dass ich jetzt nicht, also wenn das jetzt in eine Richtung geht, wo ich sage, okay, da bin ich kein professioneller Ansprechpartner, dann verweise ich da auch gerne auf Unternehmen oder auf bestimmte Stellen und sage, hier melde dich bitte da, weil da hört es dann halt bei mir auf und ich will jetzt nicht irgendwie irgendwelche Tipps geben, wo ich vielleicht nicht in der Lage oder was nicht meine Aufgabe ist. Also ich kann nur das weitergeben, was ich weiß und was ich erlebt habe und ich habe halt natürlich meine Prothesenfirma, also Otto Bock, wenn es jetzt um diese Fragen geht. Ne, das ist oft der Fall, dass es um die Prothese geht, um so technische Fragen, wo ich dann wirklich sage, bitte wendet euch an die, weil ich möchte da nichts Falsches sagen. Oder wenn es wirklich in so eine Richtung geht, wo Leute mir Sachen sagen, wo ich weiß, okay, das ist jetzt wirklich schon ein psychologisches Problem. Und da kann ich halt nur sagen, hey, ich habe eine Traumatherapie gemacht und vielleicht ist das auch was für dich. Und vielleicht ziehst du das mal in Betracht, aber ich habe da jetzt kein Team, was, wo ich sage, okay, da ist jetzt die und die für zuständig. Ich spiele halt eher mit meinen Kontakten. Also ich gucke halt, dass ich die Kontakte, die ich habe, die mit denen ich gearbeitet habe, vielleicht weitergeben kann.
Ist das wirklich wahr, dass Sie 1 Million Follower haben? Also das ist ja unvorstellbar.
Ja, auf TikTok 1,1 Millionen und auf Insta um die
700.000. Welche Verantwortung Sie da eigentlich teilweise auch übernehmen? Ja. Ne? Sind Sie sich dessen wirklich bewusst oder spürt man das gar nicht, dass da so viele, ich sag mal, auf die Screens schauen?
Also ich muss sagen, ich vergesse das immer. Ich vergesse wirklich immer. Ich mache meine Stories und denke, ich sehe nur ich. Und dann meine Freunde sind immer die sagen, oh mein Gott, weißt du eigentlich, wie viele Menschen, stell mal 700.000 Menschen in einen Raum. Und dann wird mir das immer klar. Ich vergesse das immer. Auch wenn ich durch die Stadt gehe und dann angesprochen werde, denke ich immer so, hä, woher kennen die mich? Ach so, ja. Also ich nehme das gar nicht so wahr. Ich weiß, was ich für eine Verantwortung habe und dass ich auch eine Vorbildfunktion irgendwo habe. Deswegen würde ich auch nie, also ich achte schon darauf, was ich von mir gebe quasi. Also nicht, dass ich mich verstelle, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch mir sehr viele Kinder zugucken. Deswegen achte ich natürlich darauf, ich habe natürlich auch meine Freizeit, ich bin mit Freunden unterwegs und wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Glas Wein trinke, ja, das passiert nicht oft, weil ich trinke eigentlich echt keinen Alkohol, aber ich bin jetzt nicht die Person, die dann sagt, ja, hier ist ein Glas Wein, das ist so toll. Also da meine ich, dass ich schon darauf achte, dass ich jetzt nicht einfach Dinge teile, die vielleicht falsch ankommen könnten oder auch meine Äußerungen, also sei es jetzt auch, was die Prothese angeht. Ne? Ich muss natürlich auch immer gucken, wenn ich jetzt über meine Prothese rede und das erkläre, dass ich es auch anständig erkläre, weil es ist halt, viele wissen nicht, wie Prothesen funktionieren und also viele denken, okay, du hast eine Prothese und das ersetzt den Arm und das wird über den Gedanken gesteuert und so und dann, wenn ich das erkläre, muss ich auch gucken, dass ich es technisch richtig erkläre, dass ich auch wirklich weiß, was ich sage, damit die Leute das nicht falsch wiedergeben und auch, das ist ja so eine Kettenreaktion, ich erzähle es ein, die andere Person erzählt der und der und der und der und der und deswegen ist das auch so, das sind alles so Sachen, worauf ich halt achten muss, dass es halt nicht ein Problem wird irgendwie.
Also wirklich Respekt, weil Sie müssen ja immer darauf achten, was Sie sagen. Auf der anderen Seite wollen Sie ja auch was vermitteln. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch dann so ein, no, ich sag mal, so fast so ein Lehrerverhältnis. Das wollen Sie aber vielleicht gar nicht sein. Das sagten Sie auch so schön, Sie sind einfach bei sich selbst. Aber dennoch, als Sie jetzt ansprachen, wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, sieht man Sie da, dass Sie eine Beeinträchtigung haben oder sieht man es nicht?
Also im Sommer sieht man es auf jeden Fall.
Okay.
Im Sommer sieht man, weil der ganze Arm fast weg ist, es ist ja nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil meines Arms, der da ist. Die Prothese ist auf jeden Fall sichtbar, die ist sehr sichtbar, die ist Silberglitzer, die fällt auf, die sieht sehr die sieht wirklich aus wie ein Terminatorarm. Und wenn ich die Prothese nicht anhabe, sieht man natürlich auch, dass da kein Arm ist. Also man sieht mir meine Behinderung schon an, weil es ist auch im oberen Teil des, wenn man mir ins Gesicht guckt, sieht man es ja.
Die Zahl, die ich gelesen habe, war, dass in Deutschland von den 15%, die eine Beeinträchtigung haben, nur 1% sichtbar sind. Und ist das nicht vielleicht, ich will mal in diese Richtung gehen, des Verständnisses der Bevölkerung, also ich würde behaupten fast, wenn 15% eine Beeinträchtigung haben, die haben noch Eltern und Betreuer, sind es 30%, 70% wissen gar nicht, wovon wir sprechen im Bereich der Inklusion. Das, was Sie machen, scheint ja so zu sein, gerade in der Größenordnung auch, dass Sie das zeigen, dass Sie das Thema Inklusion zeigen. Das ist ja eine riesen Aufgabe auch und eine tolle Aufgabe.
Also ich lebe das auch, weil ich halt sehe, dass nicht genug darüber gesprochen wird. Deswegen, ich arbeite ja auch mit Aktion Mensch zusammen und setze da halt viele Videos, also Dinge einfach um und erkläre Videos. Ich bin ehrenamtlich in der Organisation Give Children a Hand, wo wir dann Schulen besuchen im Superheldenkostüm über Mobbingprävention, Inklusion, auch über die Prothesen aufklären. Aber trotz, dass ich das Gefühl habe, ich mache viel, habe ich immer noch das Gefühl, dass es zu wenig ist. Also es wird viel drüber gesprochen, aber irgendwie sehe ich nicht viel Umsetzung. Also was ich jetzt zum Beispiel schön finde, ich moderiere beim MDR und ARD so ein inklusives Magazin. Genau. Und ich habe immer gesagt, ich finde es toll, wenn auch Moderatoren mal eine Behinderung haben. Natürlich sollte man jetzt nicht jemanden einstellen, nur weil er eine Behinderung hat. Aber es gibt Menschen, die eine Behinderung haben, die gerne moderieren, die gerne im Fernsehen sind, die gerne sich zeigen. Und ich finde es halt schade, dass es so wenig repräsentiert wird. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich bin jetzt einfach quasi die Pionierin und macht das Ganze, weil es gibt auch einige Vorurteile, die einfach gebrochen werden müssen, weil wie oft höre ich den Satz, du siehst ja gar nicht behindert aus und deswegen musst du dich ja nicht wundern, wenn die Leute nicht helfen oder wenn die das nicht angeht und dann sage ich immer, ja, aber wie sieht denn ein Mensch mit Behinderung aus? Also das ist für mich kein Kompliment, wenn jemand sagt, du siehst nicht behindert aus. Ja, aber Behinderungen haben kein Aussehen und es gibt so viele unsichtbare Behinderungen auch. Also es muss ja nicht immer eine sichtbare Behinderung sein und das ist das, deswegen ich versuche nicht mit dem Zeigefinger drauf zu sagen, ey, du machst was falsch, sondern ich versuche mit diesen humorvollen Videos das auf eine lustige Art und Weise in die Köpfe der Leute zu kriegen.
Also dieses Gemeinsame, was man ja mit der Inklusion ja eigentlich auch möchte, in Punkt dieser Teilhabe, das machen sie auf eine sehr jugendliche Art und habe das Gefühl, dass die jungen Leute das auch viel selbstständiger schon sehen, als es eben, ich sag mal, die Mittelalter oder meinem Alter schon entsprechend, dass da eine gewisse Distanz ist, weil keine Erfahrung da ist. Wir wissen oftmals, oder was heißt wir, einige wissen oftmals nicht, wie ist der Umgang, wie ist die Ansprache, muss ich sie in Watte packen, ne, diese Thematik.
Das ist das Problem und das sage ich auch immer. Es liegt nicht daran, dass die Menschen es nicht wollen, es liegt daran, dass die Menschen nicht wissen, wie, weil wenn nicht viel darüber gesprochen wird, haben die Leute halt gar keine Ahnung. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie es noch nie erlebt haben. Also versuche ich. Natürlich ist auch nicht jeder Mensch, der eine Behinderung hat, so wie ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind alle unterschiedlich und jeder geht anders damit um. Und ich sage auch nicht, dass das der Regelfall ist, wie ich damit umgehe. Ich glaube, das ist schon sehr eine Ausnahme, wie ich damit umgehe. Aber ich will trotzdem, dass es normaler wird, weil ich schreibe mit vielen, die sagen, hey, ich möchte nicht rausgehen, ich möchte nicht zum Bäcker gehen, weil alle komisch gucken und ich will das irgendwie nehmen und sagen, wenn die Leute, je mehr Leute mich sehen und meinen abgeschnittenen Arm sehen, die Prothese sehen, meine Narben sehen, desto normaler wird es, desto weniger Berührungsängste haben sie, weil sie es dann schon mal gesehen haben und dann wissen, okay, die geht ja auch gut damit um, ist ja gar kein Ding eigentlich so und ich glaube, das kann schon viel ausmachen. So.
Ich glaube, diese Thematik, die Sie angesprochen haben, der Sichtbarkeit bei den Schwulen, Lesben und Queeren zum Beispiel, die sind ja geschlossen, ihre Präsenz in den Medien. Da frage ich mich, warum sind sie eigentlich stärker als die, die Beeinträchtigungen haben? Gut, wenn man jetzt jemand eine Organtransplantation hat oder dass man eben psychisch erkrankt ist, das sieht man nicht in diesem Falle. Ne? Aber trotzdem sollten wir ja, weil dass wir ja wissen, dass es diese Menschen gibt, auch eine Sichtbarkeit anstreben. Da muss ich Ihnen wirklich sagen, dass Sie mit Ihrem Selbstbewusstsein dann natürlich wesentlich zu beitragen. Und diese Persönlichkeiten gibt es zuhauf. Ich glaube, es gibt auch so eine eigene Community schon, die sich sich stark machen. Wen würden Sie da vorschlagen? Wen könnte man da noch als so leuchtendes Signal herausheben?
Angie Berbö, die hat beide Beine verloren. Also unser Unfall ist auch sehr zeitgleich passiert, also im selben Zeitraum passiert. Die ist auch sehr so Mrs. Anna, also die hat ein Bein, das Bein wurde amputiert. Alex Böhmer, der hat auch ein Bein. Also das sind so meine Leute quasi, die sind auch, wir sind sehr, sehr ähnlich alle in unserem. Wir machen alle diesen Humor-Content, wir versuchen aufzuklären, wir setzen uns viel für Inklusion ein, also ja.
Ist es schon so eine Community, würden Sie sagen, die sich da zeigt, um eben mehr auszustrahlen?
Auf jeden Fall. Also merke auch, dass das jetzt immer mehr kommt. Also das wird immer mehr. Die Leute trauen sich immer mehr, sich zu zeigen. Und also wie viele mir auch schreiben, hey, dank dir traue ich mich darüber zu sprechen und mache jetzt einen Instagram-Account. Und ich sage, hey, das ist toll, weil am Ende des Tages, es wird immer so viel Schlechtes über Instagram und Social Media gesagt. Aber das sind ja die schönen Seiten. Also wie vielen Leuten können wir was geben und denen zeigen, dass die nicht alleine sind mit ihren Problemen oder vermeintlichen Problemen. Weil das sind ja oft... macht die Gesellschaft daraus ein Problem, aber eigentlich ist es gar kein Problem. Und ich finde, wenn eine Person uns sieht und sagt, hey, die hat ja was Ähnliches wie ich oder der geht's wie mir und die kommt klar, dann komme ich auch klar und dann ist es schon, ja, das ist schön.
Wie ist das bei Ihrer Familie? Haben die dieses Mitleben vorgenommen? Haben Sie auch neue Sichtweisen? Weil, Frage ist ja immer, vor so einem Schicksalsschlag, hat man sich dafür interessiert? War man da eigentlich zurückgezogen? Mhm. Oder ist jetzt eine gesamte neue Gruppe da, die Sie mit begleitet?
Nee, also ich muss sagen, meine Familie, wir waren auch schon immer sehr empathisch. Wir haben zwar niemanden in der Familie, der eine Behinderung hat, aber es war nicht so, dass wir uns jetzt gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Auch gerade meine Mama, die ist sehr, also ja, sehr, sehr einfühlsam und hat oft Berührungspunkte mit sowas gehabt. Und natürlich jetzt ist es nochmal extremer und ich muss sagen, meine Eltern, die am Anfang hatten die ein bisschen auch Angst und haben mich in Watte gepackt, weil sie nicht wussten, okay, wie geht sie jetzt damit um, wie kommt sie klar? Und als ich dann die ersten Witze gemacht habe und die gesehen haben, wie ich bin, haben die auch angefangen, Witze zu machen. Also mein Stiefvater teilweise ist so, der geht so lustig mit mir um, dass er dann sagt, ach ja, Messer brauchst du ja eh nicht und so. Also solche Sachen und dann so mir Sprüche auch drückt, was ich gar nicht schlecht finde, weil das ist für mich ja schön, ich will ja nicht in Watte gepackt werden.
Ich würde zum Abschluss noch mal eine schwere Frage stellen. Wenn Sie drei Verbesserungsvorschläge hätten, wie wir die Inklusion in Deutschland stärker machen könnten, sichtbarer machen könnten, effizienter machen könnten, würde Ihnen da was einfallen?
Auf jeden Fall mehr darüber sprechen. Ich glaube, noch mehr einfach den Leuten Möglichkeiten zeigen, wie man was ändern kann. Also sagen kann, wenn du hier ein Problem hast oder wenn du eine Idee hast, wende dich da und da und daran und wir können zusammen was bewegen. Also ich finde halt, dass man zusammen einfach viel mehr reißen kann als alleine. Und ich glaube, dass es wichtig ist, drüber zu sprechen. Also ein Verbesserungsvorschlag ist wirklich, wenn ihr ein Thema habt, was euch bewegt, was euch am Herzen liegt, worüber ihr reden wollt, macht es einfach. Keine Ahnung. Und schließt euch zusammen, connectet euch, schreibt gern mich an und ich schicke euch Kontaktdaten oder so. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, es immer wieder zu thematisieren, es zu zeigen und dadurch es halt zu normalisieren.
Also ich bin schwer begeistert von diesen letzten 20, 25 Minuten, die wir gesprochen haben. Mich würde es natürlich freuen, wenn Sie aus Wuppertal irgendwann mal an die Ostseeküste kommen wollen, nach Rostock-Warnemünde. Wir heißen Sie willkommen. Wir sagen wirklich danke für die Zeit. Ich würde mir zum Abschluss die eine Frage, die würde mir noch einfallen. Denken Sie eigentlich, wenn Sie etwas machen, an alle oder haben Sie tatsächlich immer einen Menschen im Auge, wenn Sie mit jemandem kommunizieren? Weil das ist, glaube ich, manchmal schwierig, wenn man diese Chance hat, in beide Richtungen zu tendieren.
Ich denke eher immer an andere als an mich auch. Also ich sehe, ja, es war schon bei meinem Unfall so. Ich habe den Unfall gehabt und ich habe erstmal gedacht, oh Gott, meine armen Eltern, mein Freund und das und das. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mit mir? Also ich denke sehr oft erstmal an andere und wenn ich das Ganze mache, weiß ich, dass ich es nicht nur für mich mache, sondern für andere, weil dieser Gedanke hilft mir auch, dass ich sehe, dass es nicht umsonst war.
Sehr, sehr ermutigend. Behalten Sie sich diese Charaktereigenschaft bei und vor allem das Lachen auch. Ich glaube, wir werden noch viel von Ihnen hören dürfen. Grüße nach Wuppertal.
Danke, Chris, zurück.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Chancengleich bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Der Podcast Chancengleich ist eine Produktion von All Inclusive Rostock. Moderation: Christian Schenk. Redaktion: Emma Sauer und Christian Schenk. Aufnahme und Postproduktion: Oliver Kramer von der Agentur Wellenrauschen. Mehr Informationen Zu den Themen Inklusion und Gleichstellung finden Sie auf unserer Website unter www.all-inklusiv-rostock.de.